Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Heute reden wir über den Standort Deutschland und bei uns zu Gast ist Philipp Vorntran. Er ist Kapitalmarktexperte, Partner beim Vermögensverwalter Flossbach von Storch. Herzlich willkommen, Herr Vorntran.
Freut mich, Herr Scholl.
Herr Vorntran, Sie haben vor ein paar Wochen gesagt, die Bundesrepublik Deutschland, also der Standort, steuert mit 300 km/h auf eine Mauer zu. Thema Staatsfinanzen, Thema Renten oder aber auch mangelnde Reformbereitschaft. Wie sieht es denn jetzt aus? Sind es 350 km/h oder sind wir ein bisschen runtergekommen?
Wegen der Abhängigkeit vom Golf, vom Gas und vom Öl. Nein, ich würde bei den 300 bleiben. Ich glaube, das ist schnell genug, um zu realisieren, wie groß der Aufschlag wird, wenn wir wirklich auf diese Wand auftreffen. Sie haben ja schon sehr viele der Faktoren angesprochen. Für mich fast der entscheidende ist auch unser Arbeitsrecht, weil in einer Welt, in der die KI zunehmend dazu führt, dass sich Unternehmen jeden Tag neu erfinden müssen, brauchen sie natürlich auch ein Arbeitsrecht, das es dem Unternehmen ermöglicht, flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Und da ist natürlich das Deutsche eines, das alles an Veränderungen hemmt. Und wenn überhaupt, dann mit sehr, sehr hohen Kosten.
Ja, also es gibt Probleme beim Standort Deutschland. Ich glaube, es sind die größten seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber was ist denn aus Ihrer Sicht das größte Problem für den Standort derzeit?
Dass die Gesellschaft wahrscheinlich in der Breite noch nicht kapiert hat, was die Stunde geschlagen hat. Weil es ist sehr einfach und bequem, das immer auf Politiker und Politikerinnen zu schieben, jeglicher Couleur. Aber am Ende des Tages sind natürlich die Wahlergebnisse auch der Spiegel der Meinung in der Gesellschaft. Und wenn wir Wahlergebnisse haben, so wie wir sie in den letzten 24 Monaten hatten, dann bedeutet das, ja, wir sind ein bisschen unruhig und das wäre vielleicht mal ganz schön, wenn so an der Oberfläche das eine oder andere an Reformchen geschehen würde. Aber bitte daran denken, dass ich beim Duschen selber nicht nass werde. Und das gilt für alle, das gilt für diejenigen, die die Sozialhilfe empfangen, wie auch für diejenigen, die in den oberen Einkommensklassen zu Hause sind, die sich im Moment mehr mit dem Auswandern auseinandersetzen als mit Innovation.
Ja, Sie haben es ja zum Beispiel jetzt schon angesprochen, Thema Rente. Also es ist ja eigentlich ein mathematisches Problem, wenn man so will. Also es gibt immer weniger Beitragszahler. Also wir haben ja ein umlagefinanziertes System, jetzt nicht kapitalgedeckt, sondern die Beiträge, die reinkommen, werden mit Steuermitteln aufgestockt und dann an die Rentnerinnen und Rentner ausbezahlt. Warum, glauben Sie, tun sich so viele so schwer damit, diese mathematische Konstruktion einfach zu verstehen? Weil das ist ja relativ einfach. Also ich habe ein paar Faktoren, die kann ich anheben oder verändern, also Variablen. Also ich kann sagen, okay, wir brauchen mehr Leute, die einzahlen, wir können länger im Arbeitsleben bleiben. Aber das ist ja mathematisch vorgegeben. Warum gibt es da Probleme in der Bevölkerung, sowas zu verstehen?
Ja, weil jeder das Gefühl hat, er hat sich hier etwas verdient, auf das er nicht verzichten möchte. Also diejenigen, die in Rente oder in Pension sind, die sind so und so mental außen vor. Diejenigen, die kurz davor sind, also ich zum Beispiel wäre in dem Jahr 64, wenn ich nicht so viel Freude an der Arbeit hätte, würde ich mir sicher auch Gedanken machen über den Renteneintritt, der dann so in 3 Jahren bevorstehen würde. Der würde das vielleicht schon etwas ungerecht empfinden, wenn wir kurz vor dem erreichten Ziel dann die Lebensarbeitszeit auf 72 hochgesetzt wird. Auf der anderen Seite haben Sie natürlich die jungen Menschen, die sagen, Menschenskinder, das ist ja ein schwarzes Loch. Da würde ich am allerliebsten überhaupt nichts mehr einzahlen. Und diejenigen, die können, die bewegen sich ja dann auch sehr oft wirklich ins Ausland, weil in der Kohorte der jungen, ausgebildeten Menschen haben wir wahnsinnig hohe Migration, aber nicht nur nach Deutschland hinein, sondern auch aus Deutschland heraus. Insofern ist das ein Thema, das jeden berührt auf die eine oder andere Seite. Und das sind sehr digitale Stimmungslagen. Für die einen ist dieses gesetzliche Rentensystem etwas, an das sie sich klammern und das sie als gerecht empfinden, dass sie diese Zahlungen bekommen, weil dafür haben sie ja jahrzehntelang gearbeitet und eingezahlt. Und die anderen, die sagen, das ist der größte Unfug. Ich zahle hier in etwas ein, was mir dann wahrscheinlich nichts mehr bringt. Am Ende des Tages müssen wir ja nur auf den Bundeshaushalt schauen. Da sehen wir die ökonomische Wahrheit. Das sind ungefähr 115 Milliarden, die aus dem Sozialhaushalt direkt oder indirekt als Subventionen in die gesetzliche Altersvorsorge fließen. Tendenz wachsen, so kann das nicht weitergehen. Und deswegen müssen wir Anreize schaffen, dass wir selbst etwas dafür unternehmen, uns abzusichern und vielleicht auch die staatlichen Strukturen ändern. Mir würde das ein oder andere einfallen, aber die Kreativität in der Politik ist da weit weniger groß.
Ja, dann lassen Sie uns mal an Ihrer Kreativität teilhaben. Also was würde Ihnen denn da spontan einfallen? Also eine Maßnahme, die wir direkt umsetzen könnte, um halt das Problem ein bisschen abzumildern. Ich glaube, ganz lösen ist eine Generationenaufgabe.
Ja, ganz lösen werden wir das sicher nicht können. Aber es gibt schon Instrumente, Anreizstrukturen, die der Staat schaffen könnte, damit man sein Glück selbst in die Hand nimmt oder man das nicht auf ewig verschleppt. Also das Erste wäre definitiv, wenn ich morgen im Sozialministerium, Arbeitsministerium zu Hause wäre, ich würde ab dem 1.1.2027 für alle jungen Menschen, die neu ins Arbeitsleben eintreten, das Schweizer Drei-Säulen-System 1:1 Copy-Paste und ohne irgendwelche EU- und Deutschland Zusatzregeln übernehmen, damit zumindest die jungen Leute wissen, wofür sie rententechnisch arbeiten. Das Drei-Säulen-System, für diejenigen, die es nicht kennen, besteht, wie der Name so schön sagt, auf der ersten Säule. Das ist das, was unserer gesetzlichen Rente entspricht. Sie zahlen unlimitiert ein, also ohne Beitragsbemessungsgrenze. Das sind circa 5,5%. Und sie haben nur einen sehr überschaubar hohen Anspruch. Also der CEO von Novartis zahlt auch seine 5,5% ein, aber er wird nicht mehr an Rente bekommen wie ein normaler Facharbeiter. Das ist so der Basissatz. Da liegen sie ungefähr knapp unter 2000 Schweizer Franken. Das ist wirklich nur die Basis, mehr soll das aber auch gar nicht sein. Dann kommt die betriebliche Altersvorsorge, in die beide Seiten, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, einzahlen. Und das wird selbstverständlich am Kapitalmarkt veranlagt. By the way, auch ein großer Teil der ersten Säule ist heute in der Schweiz schon am Kapitalmarkt veranlagt. Und dann haben Sie noch eine dritte Säule, das ist das, was Sie privat Jahr für Jahr von Ihrem zu versteuernden Einkommen abziehen können. Da sprechen wir von Beträgen ungefähr 8.000 Euro, die Sie dann nach Ihrem persönlichen Risikogusto investieren können, an die Sie dann eben nicht rankommen, bis Sie in Rente gehen. Außer Sie bauen ein Eigenheim, dann können Sie diesen Betrag einmal rausnehmen. Also das wäre das eine. Komplette Systemumstellung mit der Erkenntnis, logischerweise, dass wir alle anderen Jahrgänge davor durchschleppen müssen. Aber es ist zumindest ein Ende sichtbar und es ist ein Anreiz vorhanden für junge Menschen. Und das Zweite für diejenigen, die eben nicht von diesem Drei-Säulen-System profitieren, führen wir eine Altersvorsorge Entsteuerung ab. Heute ist es ja so, dass Sie auf Kapitalerträge Kapitalertragssteuer, Kirchensteuer, Soli zahlen müssen. Mein Anreizsystem wäre folgendermaßen: Alles, was Sie unverändert für länger als 10 Jahre halten, ist Kapitalertrag steuerfrei, weil wenn Sie ein Investment 10 Jahre halten, dann ist das etwas, das Sie unter Vorsorge subsumieren können. Und wenn dann die Politik sagt, ja, vorne dran, das ist ja schön und nett, da gehen uns aber eine ganze Menge Milliarden an Kapitalertragssteuereinnahmen flöten, ist mein Gegenfinanzierungsvorschlag, dass alles, was vorher verkauft wird, dann mit dem Spitzensteuersatz versteuert wird, dann ist eben auch das Anreizsystem gegeben, wirklich langfristig zu investieren und nicht immer herumzuzocken, wie das ja in Deutschland sehr gerne betrieben wird. Das wären 2 Maßnahmen. Mir würden noch viele mehr einfallen. Aber das mal, damit es nicht zu lang wird, die 2 Maßnahmen, die wahrscheinlich sehr schnell umgesetzt werden können.
Ja, bei Immobilien ist es ja teilweise, ist es ja so. Also wenn ich die 10 Jahre halte, kann ich sie ja steuerfrei verkaufen. Also falls es einen Gewinn gibt, eine Wertsteigerung. Bei Aktien ist es nicht so. Warum glauben Sie denn, sind die deutschen Aktien, private Altersvorsorge oder aber auch der Staat so skeptisch eingestellt? Also gibt es da ideologische Gründe, weil mein Finanzminister gesagt hat, er legt alles aufs Sparbuch, oder gibt es da aus Ihrer Sicht auch noch andere Gründe?
Ja, der Finanzminister wurde dann sogar Kanzler. Aber wahrscheinlich war er als Finanzminister besser aufgehoben. Wir sprechen von Olaf Scholz. Das wissen wahrscheinlich Ihre Hörerinnen oder Hörer. Nein, ich würde das nicht so herzlos formulieren, wie Sie es gerade eben gemacht haben. Es gibt einen guten Grund, warum die Deutschen über sehr viele Jahrzehnte den Großteil ihrer Ersparnisse in zinstragenden Papieren und Bundesanleihen angelegt haben. Man darf nicht vergessen, dass während der Zeit der Bundesbank wir eine Notenbank hatten, die sehr penibel auf den Binnen- und Außenwert, was die Kaufkraft angeht, unserer Währung geachtet hat. Und wir haben das einmal nachgerechnet, wer seit der Einführung der D-Mark bis zum Eintritt in den Euroraum seine Ersparnisse in Bundesanleihen, also in einem Duration-gewichteten Bundesanleihen-Korb gehalten hat, also laufzeitgewichtet, könnte man sagen, ist nicht genau richtig, aber dicker Daumen, der hat real, also nach der Inflation, im Durchschnitt 2,5% Performance gemacht. Und das nicht so schlecht, real wohlgemerkt. Und der Mehrwert von realen Investments, also Immobilien oder Aktien, hätte bei ungefähr weiteren 1% gelegen. Dafür aber auch die eine oder andere schlaflose Nacht gebracht. Und da die Deutschen tendenziell so ein bisschen risikoavers sind, war logischerweise dann die Bundesanleihe das, was vorgezogen wurde. Also das kann man unseren Eltern und Großeltern definitiv nicht vorwerfen, dass sie so ihr Geld veranlagt haben. Aber, und jetzt kommt das große Aber, schon mit der Wiedervereinigung und dann auch noch mit dem Übergang zur EZB hat sich das Verhaltensmuster der für unser Geld notwendigen Notenbanken massiv verändert. Was sich nicht verändert hat, ist das Anlageverhalten der Deutschen.
Ja, also Sie sprechen es an, Thema Aktienmarkt, da müsste man noch ein bisschen was tun. Es gibt ja auch Ansätze, auch im Rentensystem zum Beispiel die Aktivrente, also wo man dann steuerfrei noch arbeiten kann als Rentner. Wie bewerten Sie das? Also ist das so eine zarte Hoffnung, die Sie da sehen, oder ist das noch viel zu wenig?
Ja, das war eine Idee, die habe ich vor 5 Jahren das erste Mal auf Veranstaltungen versucht, unseren Kunden schmackhaft zu machen. Dann ist der Carsten Linnemann und manch andere sonst draufgesprungen. Ich finde die Idee grundsätzlich richtig. Was ich nicht richtig finde, ist erstens, dass man das capped bei 2.000 Euro und zweitens, dass immer noch Sozialabgaben daraus gezahlt werden und Pensions- und Arbeitslosengeld. Weil jemand, der freiwillig länger arbeitet, der fällt ja im Worst Case ins Rentensystem zurück, für das er oder sie schon lang genug eingezahlt hat. Warum also hier noch Sozialabgaben oben draufsetzen? Aber grundsätzlich ist das natürlich ein Weg in die absolut richtige Richtung. In klassisch deutschen Bürokratie- und Gerechtigkeitswahn dann halt wieder an manchen Stellen suboptimal strukturiert. Aber vielleicht gibt es dann irgendwann einmal ein Reformchen, in dem man diese Anreizkiller auch aus dieser Regel rausnimmt.
Ja, bei der Rente hat man ja das eine Problem, Sie haben es ja eben angesprochen, dass man halt viel Geld aus dem Staatshaushalt noch zuschießen muss, also aus Steuermitteln, um das ganze System zu stabilisieren. Und der andere Faktor ist natürlich der demografische Faktor. Also es gibt ja jetzt viele Arbeitskräfte, die Rentnerinnen und Rentner werden. Also das haben sie sich ja natürlich auch verdient. Aber die fehlen ja auf dem Arbeitsmarkt. Und das Ganze verstärkt sich jetzt, indem die geburtenstarken Jahrgänge der 60er Jahre jetzt so nach und nach in Rente gehen. Wie bewerten Sie dieses Problem denn für unsere Volkswirtschaft? Also ist das ein viel größeres als zum Beispiel eine Reform des Sozialstaates oder ist das nicht so ein großes Problem?
Naja, wir können nur hoffen, dass die künstliche Intelligenz einen nicht unerheblichen Teil der nicht mehr zu besetzenden Jobs auffängt und im Prinzip nicht mehr notwendig macht. Weil sonst haben wir echt ein Riesenproblem. Und das ist ja eins mit Ansage. Ich erinnere mich ja, ungefähr vor 25 Jahren habe ich mal mit meinen Kindern in Italien am Strand gelegen und habe ihnen mit Kreuzchen und Kreisen versucht zu erklären, wie sich das Verhältnis zwischen arbeitender Bevölkerung und Rentnern verschiebt. Und habe ihnen damals schon erklärt, was sie denn rententechnisch, also zumindest wenn der Generationenvertrag weiterhält, zumindest auf dem Papier ist das ja der Fall, was sie wohl da als Gesellschaft und als Einzelperson aufbringen müssen, entweder durch deutlich höhere Sozialabgaben oder, und so passiert das ja im Moment, dadurch, dass aus dem Steuersubstrat ein wahnsinnig hoher Betrag herausgenommen wird, der normalerweise benötigt wird, um die Basisaufgaben eines Staates zu erfüllen. Also insofern ist das mit Ansage gewesen. Jeder, der sehen wollte, konnte das sehen. Jeder, der hören wollte, hat das gehört. Die meisten haben einfach Ohren und Augen zugemacht. Und das ist zweimal ein Problem. Einmal für uns als Volkswirtschaft, und dann auch noch relativ zu anderen Volkswirtschaften. Weil es gibt Volkswirtschaften wie Japan und China, die sitzen demografietechnisch mehr oder weniger im gleichen Boot, wie wir das sind. Aber es gibt zum Beispiel die USA, die deutlich bessere demografische Strukturen haben, deren Verhältnis zwischen Rentnern und Beschäftigten deutlich weniger sich verschiebt und dann in 15 Jahren wahrscheinlich austoppt und dann wieder positive Impulse setzt, während in Japan, Europa und in China zieht das weiter nach oben. Wir alle haben irgendwo mal in unserem Basis-VWL-Unterricht gelernt, dass Potenzial, das Wachstumspotenzial einer Volkswirtschaft vom Wachstum der Arbeitskräfte und vom Wachstum der Produktivität abhängt. Und wenn das mit den Arbeitskräften ein negatives Wachstum ist, dann müssen wir natürlich wahnsinnig viel produktiver werden, um allein die Null zu halten. Und Deutschland ist in den letzten Jahren nicht unbedingt aufgefallen als eine Volkswirtschaft mit extrem hohen Produktivitätszuwächsen.
Ja, dann vielleicht mal Ihre Prognose in diesem Bereich. Also wird die KI das schaffen, da relevanter Player zu werden, um halt zum Beispiel die Produktivität zu steigern? Also sehen Sie das eher positiv für die nächsten Jahre oder sagen Sie, okay, in Deutschland mache ich da mal ein großes Fragezeichen dahinter?
Also grundsätzlich sehe ich das positiv mit der Einschränkung, die wir schon am Anfang gemacht haben bezüglich Arbeitsrecht und der Veränderungen der Unternehmen. Die meisten deutschen Unternehmen müssen einfach hoffen, dass möglichst schnell viele Leute in Rente gehen, weil das ist ihre einfachste Steuerungsmöglichkeit des Arbeitskräftepools. Dafür müssen wir in Deutschland aber deutlich technologiefreundlicher werden, als wir das bislang sind. Und das wird auch eine wahnsinnige Herausforderung. Ich befürchte, dass das deutsche Bildungssystem im Moment die Kinder für die völlig falschen Berufe ausbildet. Es ist in Deutschland inzwischen Usus, dass man Kinder auf das Gymnasium oder die Gesamtschule schickt, damit dann irgendwann mal ein Abiturzeugnis an der Wand hängt und man irgendetwas studieren kann, ob man wirklich mit Passion und Leidenschaft das studiert oder frei nach dem Motto, ich muss halt irgendwas jetzt studieren. Ich befürchte, dass die Lohnwachstumsraten in allen Bereichen des Handwerks sehr stark ausfallen werden und in der breiten Masse der Akademikerberufe sehr flach, wenn nicht negativ. Für mich ist der durchschnittliche Akademiker derjenige, der am stärksten durch KI attackiert wird. Das sind die klassischen Number Cruncher, wie das bei uns so schön heißt. Die jungen Leute, die man eingestellt hat, um die Basisarbeit für Analysen und Ähnliches zu machen. Das sind die auf den Behörden und den Unternehmen, die einfach Zahlen zusammenführen. Da wird das ein wahnsinniges Squeeze-out von Jobs geben. Ich wohne ja an der Ostsee und ich bin mit meiner Frau vor 3 Wochen bei uns in Scharbeutz an der Promenade entlang gegangen. Da wird gerade ein neues Haus gedeckt. Und da stand ein Riesenbanner davor. Hier deckt ChatGPT das Haus nicht neu. Melden Sie sich bei Dachdeckermeister bla 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 für eine Ausbildungsstelle. Das werden die Berufe sein, wo es deutlich weniger Impact gibt. Aber dafür bilden wir zu wenige aus. Und ich kann mir vorstellen, das wird in Deutschland nicht viel anders werden wie in China, wo wir dann sehr viele junge Akademikerinnen und Akademiker haben, die keinen Job mehr bekommen. Und wenn Sie sich genau die Einstellungsstatistiken anschauen, bei Beratungsunternehmen, bei Investmentbanken, das sind ja genau diejenigen, die dann die Number Cruncher einstellen mit dem Ziel, irgendwann mal Partner oder Managing Director in diesem Unternehmen zu werden, dann merken Sie das schon heute, die Neueinstellungen gehen deutlich zurück.
Okay, also lieber Dachdecker werden als jetzt irgendwie Diplomkaufmann oder Diplomkaufmann geht ja nicht mehr, aber Bachelor, BWL oder so.
Ja, zumindest wir als Eltern sollten wegkommen von dieser Fantasie, dass Akademikerjobs tendenziell besser bezahlt werden als der Handwerker. Und der Handwerk wird in Zukunft goldeneren Boden haben als der Durchschnitt des Akademikerwesens. Am Ende des Tages, und das wissen wir aus eigener Erfahrung, man muss eine Passion haben für seine Tätigkeit und dann spielt es eigentlich überhaupt keine Rolle, was man macht. Wenn man es gut macht, wenn man es verlässlich macht, wenn man es mit Freude macht, dann klingelt auch irgendwo die Gehaltskasse. Wenn man einen Job macht, nur weil man ihn machen muss oder die Eltern der Meinung waren, das wäre jetzt das Richtige für einen, dann ist das meistens eher eine schwierige Geschichte.
Ja, vielleicht noch ganz kurz Thema KI. Also beim Besuch des Bundeskanzlers in China hat man Roboter tanzen sehen. Das war schon sehr beeindruckend. Also ich habe zuerst gedacht, es wäre ein KI-Video, aber es war wirklich ein reales Video. Also glauben Sie, dass auch irgendwann mal Roboter das Dach decken? Also dass es da vielleicht auch Jobs gibt, die wackeln?
Ja, das können wir nur hoffen. Also die tanzenden Roboter, die erlebt ja derjenige, der sich ein bisschen mit China auseinandersetzt seit ein paar Jahren. Das ist ja immer die große Fernsehshow zum chinesischen neuen Jahr, wo die neuesten Technik-Gimmicks vorgestellt werden und seit ein paar Jahren auch Roboter, und das ist schon beeindruckend, nicht nur wie die tanzen, wie die Kung Fu und Karate kämpfen. Das ist zu hoffen, dass die irgendwann auch auf unseren Dächern rumspringen, in unseren Altersresidenzen pflegen, weil da werden wir echt ein rein numerisches Problem haben, Menschen zu finden, die das auch tun. Natürlich kann man argumentieren, die Migration von außen wäre da ein ideales Instrument, um Abhilfe zu schaffen. Ja, das stimmt, aber dann müssen wir schon auch versuchen, diese Migration zu steuern, wie das Länder machen, wie Australien, Neuseeland, Kanada oder die Schweiz. Wir sollten dann einfach nicht willkürlich Migration haben, aus denen dann sicher auch der oder die einzelne Person sich weiterentwickeln kann. Vielleicht sollte man vorher schon mal abchecken, ob das unserer Volkswirtschaft netto auch was bringt. Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen unchristlich und unmenschlich, aber wir wissen alle, wie das endet, wenn es langfristig nicht halbwegs planbar und überschaubar wird, dann wird es von links und rechts sehr viel Polemik geben, die dann möglicherweise auch zu Wahlerfolg führen.
Ja, lassen Sie uns vielleicht nochmal auf die Arbeitgeberseite schauen. Also Sie sind ja gut vernetzt in der Wirtschaft, Sie kennen viele Unternehmerinnen, viele Unternehmer, auch viele Menschen in den Konzernen, in den börsennotierten Unternehmen. Wie ist denn da der Blick auf den Standort Deutschland? Also ist man da nochmal leicht positiv gestimmt für die Zukunft oder ist es wirklich ganz, ganz schwarz? Also wie ist da die Einschätzung?
Ja, bevor ich auf das Thema einspringe, habe ich noch eines zu kritisieren, der Begriff Konzerne. Das ist etwas, was in Deutschland als Synonym für Unternehmen, für große Unternehmen verwendet wird, aber eher aus dem kommunistischen Wortschatz stammt, als aus dem eines Kapital.
Es gibt auch Konzernrechnungswesen, also das ist...
schauen Sie in die USA, dieser Konzernbegriff, das ist dann die Group und the Corporation or Company, aber Konzern, das ist so wie, wenn man an der Börse mit Geld spielt. Auch das gibt es nur in Deutschland. Aber das war eher was... Nörgeliges von meiner Seite, Entschuldigung. Nein, Sie haben natürlich sehr viele Unternehmer und Unternehmerinnen, zumindest aus dem Familienunternehmenbereich, die sich sehr große Sorgen machen. Sie machen sich auf drei Ebenen Sorgen. Sie machen sich Sorgen, was die aktuelle realwirtschaftliche Situation ist. Nullwachstum haben wir jetzt seit 3 Jahren und die fragen sich natürlich auch, wie geht das weiter, wenn hier kein Wachstum kommt. Das Einzige, was aufwächst, ist Regulation und das generiert ja Kosten. Das Zweite ist die Frage rund um den Standort, dass sie sich Gedanken machen, ob sie zukünftige Investitionen noch in Deutschland durchführen oder in anderen Ländern, bei denen zumindest auf den ersten Blick die Standortsituation attraktiver ist, auch aus pure Diversifikationsüberlegungen. Und das Dritte ist natürlich die politische Frage. Es machen sich viele Gedanken, wie geht das politisch weiter? Werden wir uns in 5 oder 6 Jahren in einer Situation befinden, die sehr ähnlich ist wie die Situation in Frankreich, wo es keine verlässlich stabilen Mehrheiten mehr gibt, wo die Mitte, wie auch immer man die definiert, früher oder später nicht mehr in der Lage sein wird, selbst wenn alle Parteien, die sich selbst als Mitteparteien definieren, zusammenspannen, dass sie nicht mehr in der Lage sind, 50% der Stimmen und der Sitze hinter sich zu bringen. Und deswegen ist die Frage des Auswanderns eine, die regelmäßig diskutiert wird, die aber meiner Meinung nach immer etwas sehr oberflächlich diskutiert wird, weil man dann doch Themen wie die Wegzugsbesteuerung, das soziale Umfeld und selbstverständlich auch zukünftige Integration in andere Volkswirtschaften unterschätzt. Und viele haben dann halt auch ihr Geschäftsmodell hier. Und es ist nicht so einfach, sein Geschäftsmodell von Bremen nach Chicago zu verlagern. Sie sehen das auch an mir. Ich bin ja auch beteiligt an einem Unternehmen, das größtenteils die Wertschöpfung aus Deutschland und den umliegenden Volkswirtschaften zieht. Wirklich jetzt über Migration nachdenke, würde das auch ganz klar bedeuten, das Geschäftsmodell, das ich heute betreibe, das kann ich so nicht mehr. Ich habe in den vergangenen Jahrzehnten im Übrigen auch insgesamt 15 Jahre im Ausland gelebt, um zu wissen, was gut und was weniger gut ist. Ich lebe jetzt in Deutschland wieder. Das signalisiert Ihnen da schon eine gewisse Grundeinstellung. Aber, und das möchte ich auch unterstreichen, ich versuche von meinem liquiden Vermögen auch als Hedge für meine private Standortentscheidung Deutschland den überwiegenden Teil nicht in Europa zu haben.
Okay, ja, sehr, sehr spannende Einblicke und vielleicht noch eine abschließende Frage. Also lassen Sie uns mal 10 Jahre in die Zukunft schauen. Wie sieht es da in Deutschland aus? Also haben wir die Kurve bekommen und sind nochmal auf dem Wachstumspfad und der Motor Europas oder so gar der Welt oder sieht es eher düster aus?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich behaupte, wir werden in den nächsten 10 Jahren das Thema Europa noch mal sehr intensiv diskutieren müssen. Ich glaube, alle, die mit wenig Emotionen an das Thema Europa herangehen, die wissen, dass jetzt ein Grundsatzentscheid notwendig ist. Entweder Europa ohne Wenn und Aber, was dann aber auch bedeutet, dass Nationalstaaten eigentlich kaum mehr von Relevanz sind, oder dass Europa wird zurückbuchstabiert in ein emotionales Gebilde ohne wirkliche Funktion. Ich befürchte, das Letztere ist das Wahrscheinlichere, weil die wenigsten Staaten und deren Bevölkerung bereit sind, auf ihre nationalen Interessen und Identitäten zu verzichten. Wenn das so kommt, wird es eine sehr ruppige Fahrt werden, die nächsten 10 Jahre. Die werden ohnehin ruppig, weil wir wissen, wir haben zwei große Nationen, die USA und China, die beide Hegemonialansprüche haben. Und man muss sich dann entscheiden für die eine oder die andere Seite. Und das bedeutet immer, ein Teil des Marktes wird verschwinden. Also ich befürchte, das wird erst noch mal deutlich schwieriger, bevor dann hoffentlich aus der Erkenntnis des Problems in der Gesellschaft die Bereitschaft für eine radikale Richtungsänderung in vielen Bereichen, nicht zuletzt der Bürokratie und der Eigenverantwortung erfolgt. Und dann hätten wir die Kurve nochmal bekommen. Aber sicher ist das nicht. Und wenn wir uns die Wahlen anschauen, dann stellen wir eines fest, links und rechts am Rand legt zu. Und wenn man sich die Wahlen in Baden-Württemberg mal auf die jungen Wähler aufdröselt, dann ist diese Tendenz pro Linke und pro AfD noch ausgeprägter zu beobachten. Das ist ein Signal an die etablierten Parteien, mehr Mut zu riskieren bei Strukturveränderungen, genau das, was sie bisher noch nicht wirklich signalisiert haben.
Ja, mehr Mut, das ist ein gutes Stichwort. Lieber Herr Frontran, vielen Dank für das Interview und wir sagen Tschüss und bis bald.
Gerne wieder. Tschüss.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.